Also mal so, meine Eltern waren keine klassischen Tenniseltern. Und ich glaube, du merkst erst, wenn du in ein gewisses Alter kommst, was deine Eltern am Ende für dich auch wirklich getan haben und welchen Aufwand sie betrieben haben. Gar nicht, um mich als Tennisprofi zu fördern, sondern einfach, um dem Kind die Möglichkeit zu geben, den Sport, den es liebt, einfach auszuüben. Und da war nie jemand, der gesagt hat, du musst aber. Da war es eher so, wenn ich mich schlecht benommen habe, wenn das nochmal passiert, kommt der Schläger in den Schrank und dann wird nicht mehr Tennis gespielt. Ich habe ein großes Turnier in München gewonnen, den Compaq Grand Slam Cup. Und da gab es ein Preisgeld von $2 Millionen damals für den Sieger. Und die letzte Frage bei der Pressekonferenz Journalisten war halt, Mensch, jetzt hast du so viel Geld gewonnen, was machst du denn jetzt im Bereich Charity? Da habe ich natürlich gesagt, ich war 24, habe gesagt, das Geld kommt erstmal in meine Tasche, da muss es erstmal bleiben. So. Und habe das aber, das war so eine Initialfrage eigentlich, dass ich mir dann überlegt habe, eigentlich hat er recht. Eigentlich bist du auch in der Verpflichtung, etwas zurückzugeben von dem Glück, was du haben darfst, von dem Erfolg, den du hast. Und daraus entstand dann diese Idee, eine eigene Stiftung zu gründen und halt auch anderen im Leben zu helfen, die es halt auch nicht so gut haben. Als ich 50 wurde, habe ich da für mich mit abgeschlossen, weil irgendwann muss man auch mal akzeptieren, dass das vorbei ist. Ich habe ja hier viele Jahre den Roten Baum organisiert und gemanagt und vermarktet. Und da habe ich gegen John McEnroe mein letztes Match 2018 gespielt, als ich 50 wurde. Und ich habe mir das dann auf Video angeguckt und habe gesagt, es ist jetzt wirklich Zeit aufzuhören, weil das will ich selber nicht mehr sehen. Und ich gehe auch davon aus, dass das irgendwann kein anderer mehr sehen will.
Gute Leute, das Hamburg-Gespräch mit Lars Meier jetzt.
Heute bei mir zu Gast ist die Tennislegende Michael Stich. Moin, moin.
Moin, moin.
Du wurdest 1968 in Pinneberg geboren und bist in Elmshorn aufgewachsen. Nach dem Abitur hast du den Sport zu deinem Beruf gemacht und warst von 1988 bis 1997 als Tennisprofi aktiv. Zu deinen größten Erfolgen zählen unter anderem der Wimbledon-Sieg 1991, das Erreichen von Olympiagold im Doppel 1992 und der ATP-Weltmeistertitel 1993. Im Jahr 2018 wurdest du in die International Tennis Hall of Fame aufgenommen. Nach dem Ende deiner Sportkarriere hast du zwei Unternehmen gegründet und dich zudem verstärkt deiner Leidenschaft für die Kunst gewidmet. Du bist verheiratet und lebst im Norden von Hamburg. Vom Tennisprofi zum Kunstschaffenden. Du hast den Tennisschläger gegen den Pinsel eingetauscht und widmest dich seit vielen Jahren der Kunst. Was macht denn mehr Flecken auf der Kleidung? Tennis spielen oder malen?
Gott sei Dank malen, logischerweise, weil ich habe mich als Tennisspieler nicht so oft in den Dreck geworfen.
Du hast keine Rolle gemacht.
Keine Rolle gemacht. Ich habe es versucht zu vermeiden.
Aber wenn wir schon über schmutzige Wäsche reden, wäschst du deine Wäsche selbst oder hast du sowas nie programmiert? Weil ich denke mal, wenn man gerade in der Jugend erstmal 10 Jahre nur unterwegs ist, dann lernt man ja keine Waschmaschine kennen, oder?
Naja, also meine Mutter, die leider sehr früh verstorben ist, hat uns schon, ich habe ja 2 ältere Geschwister, schon sowohl waschen, häkeln, stricken, bügeln, all diese Dinge beigebracht, so wie es damals noch gang und gäbe war, aber wir hätten ja auch alleine klarkommen müssen. Ja. Es war vielleicht nicht klar, dass wir unter die Haube kommen oder eine gute Partie finden, also von daher, aber jetzt wasche ich sie im Moment nicht selber, nein.
Okay, und was hast du vor Wut schon häufiger in die Ecke geschmissen, den Tennisschläger oder den Pinsel?
Den Pinsel gar nicht, weil das ist ja das Schöne beim Malen, da hat man ja keine Wut, weil was nicht funktioniert, gibt es sicherlich auch mal, aber dann nimmt man eine neue Leinwand oder eine neue Farbe und dann geht's weiter, aber der Tennisschläger hat unter meinem Frust sicherlich wesentlich mehr gelitten.
Das heißt, Malen ist wirklich so ein ganz schöner Ausgleich, ganz in Ruhe. Ich kann mir das nicht so vorstellen wie Basquiat, der relativ aggressive Maltechnik hatte, sage ich mal, sondern für dich ist es ein bisschen wie Meditation.
Naja, am Ende des Tages ist es ja das Verarbeiten der eigenen Erfahrungen und der eigenen Emotionen. Und das war beim Basquiat ja auch so oder bei vielen anderen, Andy Warhol, der eine ganz andere Art gemacht hat. Aber es ist was Meditatives, es ist sich darauf einzulassen und es erfordert halt die Fähigkeit, loslassen zu können, weil du natürlich, ich kann ja nicht malen, also ich könnte jetzt keinen Baum malen oder einen Strauch oder einen Hund, sondern es ist ja abstrakt. Und beim Abstrakten musst du halt einfach auch dem Zufall einen Raum geben und das heißt loslassen können und nicht alles kontrollieren wollen. Und das ist ja erstmal dem Deutschen nicht ganz so eigen unbedingt. Mhm. Und als Tennisspieler versuchst du natürlich auch immer die Kontrolle zu behalten innerhalb der Matches, damit du selber bestimmst, was passiert. Und in der Malerei musst du halt einfach loslassen können.
Es ist immer gut, Erich Kästner zu zitieren. Der hat nämlich gesagt, Tennis ist nicht nur ein Sport, sondern auch eine Kunst. Gibt es Parallelen zwischen deinem Leben als Sportler und dem als Künstler?
Werde ich natürlich immer wieder viel gefragt, weil immer die Frage kommt, wie kommt ein Tennisspieler zum Malen? So die klassische Frage. Ne? Du hast ja auch gerade wieder in Deutschland, auch in vielen anderen Ländern, darfst du ja eigentlich nur ein Talent haben.
Unbedingt.
Ist ja nicht erlaubt, mehrere zu haben. Und ich habe halt immer, ich sehe diesen, der Tennisplatz war für mich auch ein Ort, wo ich mich kreativ entfalten konnte. Ich hatte einen vorgegebenen Raum, da waren Linien, da gab es natürlich Regeln. Aber innerhalb
da gab es auch schon Linien.
So, aber innerhalb der Linien konnte ich halt tun und lassen, was ich wollte. So, und das ist am Endeffekt bei einer Leinwand für mich sehr ähnlich. Es gibt eine Leinwand oder einen Malgrund, auf dem ich arbeite und auf dem kann ich tun und lassen, was ich will. Ich bin niemandem Rechenschaft schuldig. Ich kann meiner Kreativität und meinen Gedanken komplett freien Lauf lassen.
Ich nehme mal an, ohne Ehrgeiz wird man nicht so erfolgreich als Sportler. Wie ist denn Ehrgeiz in der Kunst anzusiedeln?
Anders. Also im Tennis hast du natürlich klare Vorgaben, was du erreichen möchtest, so die du durch dein eigenes Handeln erreichen kannst. In der Kunst ist es natürlich ein bisschen schwieriger, weil du natürlich sehr davon abhängig bist, wie auch andere dich bewerten und wie sie deine Kunst bewerten, logischerweise. Aber ich bin mal irgendwann von einem Journalisten gefragt worden, nach einer meiner Ausstellungen, was denn so mein Traum wäre. Und habe ich gesagt, naja, ich möchte schon mal MoMA in New York ausstellen.
So.
Und dann lachte er mich an und habe ich ihn zurückangelaufen und gesagt, ja, das ist sehr unwahrscheinlich. Bin ich auch ehrlich. Aber ich sage, es war auch sehr unwahrscheinlich, dass ich Wimbledon gewinne. Also von daher finde ich, muss man immer Träume haben, Ziele haben und darauf hinarbeiten. Und es ist für mich immer besser gewesen, ein Ziel nicht zu erreichen, weil es nicht möglich war oder weil jemand anders besser war. Aber es erst gar nicht zu haben, ist für mich keine Option.
Gibt es denn ein gutes Alter für einen Künstler, also der malt? Ich weiß es gar nicht. Fühlst du dich jetzt gerade so in einem guten Alter oder meinst du, das Beste kommt noch oder hast du das Beste hinter dir?
Das Beste
traurigerweise.
Kommt doch, das Beste kommt doch sowieso immer noch, oder? Also ja. Von daher, nein, ich glaube, ich habe es ja noch nicht studiert. Ich habe zwei Semester Kunstgeschichte studiert nach meiner aktiven Zeit, weil es mich sehr interessiert hat, weil mich das Thema Kunst einfach sehr interessiert. Und am Ende des Tages bin ich Autodidakt. Die meisten gehen auf die Akademie, lernen dort die Kunst von Pike auf an. Das hat sich aber auch natürlich sehr verändert, auch durch Techniken, durch KI, durch was alles da im Endeffekt zusammenkommt. Aber ich fühle mich in einem Alter, wo ich für mich gute Kunst machen kann, weil ich aber auch diese Lebenserfahrung mitbringe, die natürlich ein 20-Jähriger noch nicht haben kann, weil der hat noch nicht so viel erlebt. Mhm. Und mir hat eine Künstlerfreundin mal gesagt, dass ein Josef Beuys, den ja nun viele kennen, als Professor an der Kunsthochschule in Düsseldorf, damals gesagt hat, bei mir kommen nur Studenten, die schon einen anderen Berufsabschluss gemacht haben, weil er am Ende wollte, dass dort ein gewisses Maß an Lebenserfahrung vorhanden ist. Und das ist subjektiv, logischerweise. Es hat nicht zwangsläufig was mit der Qualität der Kunst zu tun, aber ich bin ganz froh, dass ich es jetzt in dem Alter machen kann.
Wir kommen nach Hamburg und zwar zu unserer Schnellfragerunde zu den Lieblingen. Welches ist dein Lieblingsmuseum in Hamburg?
Die alte Kunsthalle, sage ich mal, weil ich ein großer Verehrer von Caspar David Friedrich bin und mich immer freue, wenn ich seine Bilder sehen darf.
Verrückt. Ich wundere mich immer, wer da sich die alten Schinken anguckt. Du bist da immer. Welches ist dein Lieblingsrestaurant?
Die Brasserie im Tortue Hotel.
Ja, sehr lecker. Welches ist deine Lieblingssehenswürdigkeit?
Ich glaube, ich kenne Hamburg zu wenig, als dass ich das beantworten könnte. Aber ich liebe die Alster. Also nehmen wir die Alster mal als Sehenswürdigkeit. Die geht, glaube ich, durch.
Bist du die auch schon mal joggenderweise umkreist?
Mich wundern
immer Leute, die da, wenn alle spazieren gehen, dann da völlig durchgeschwitzt langjagen, auch teilweise Prominente.
Ja, ist eine tolle Runde. Das Doofe ist, wenn du die Hälfte rum hast, du kannst nicht mehr, dann gibt es kein Zurück, dann musst du durch. So. Und ich habe mal eine Runde zu meiner aktiven Zeit gehabt, da bin ich einem hinterhergelaufen, der sehr schnell unterwegs war und dachte, komm, das schaffst du, da hängst du dich ran. Und habe ich die Alsterrunde, glaube ich, in knapp 28 Minuten geschafft und war aber fix und fertig.
Und du hast gar nicht gesehen, dass der auf dem Mofa unterwegs war.
Nee, der ist aber nochmal um die Alster gelaufen. Also ich fühlte mich nicht besonders gut danach.
Okay. Welches ist dein Lieblingspark?
Kenne ich zu wenige. Ich wohne im Norden und deswegen ist es draußen das Alstertal und dort an der Alster am Alsterlauf spazieren zu gehen mit meinem Hund.
Das ist ein großer Park, unbedingt, ja. Und welches ist dein Lieblingsviertel in Hamburg?
Schon Pöseldorf. Pöseldorf, muss ich sagen.
Das alte Pöseldorf, weil da so viele Erinnerungen drin stecken. Also als ich nach Hamburg kam, kannte ich die Bedeutung der Milchstraße nicht. Also die eigentliche Bedeutung, die ich als Medienschaffner mitbekommen habe, war ja, dass der Milchstraßenverlag da waren und so Magazine wie die Max und so verlegt wurden. Aber dass dort Gunter Sachs seine Galerie hatte mit Andy Warhol damals diese Ausstellung oder dass Jill Sander ihren ersten Laden hatte. Hängst du du da eher an den Geschichten aus den 70er, 80er Jahren oder eher an dem neuen Pöseldorf?
Mag beides. Also gerade was du sagst, gerade diese Geschichten mit Gunter Sachs, Andy Warhol Ausstellung gemacht, kein Mensch hat ein Bild gekauft und dann hat Gunter Sachs sie gekauft, weil er ihm was Gutes tun wollte. So keine so schlechte Investition. Aber beides. Ich mag diesen Kiez einfach sehr gerne, weil er, ja, er ist etwas gehobener natürlich, auch was die ganzen Wohnungen und Preise angeht, aber er hat trotzdem auch noch was sehr Ursprüngliches. Die Nähe zur Alster, ich mag das. Es ist klein, überschaubar, du bist mittendrin. Es ist ein schöner Stadtteil.
Bevor es hier gleich weitergeht, mache ich gerne Werbung für unseren Kooperationspartner Die Zeit. Mein Arbeitstag beginnt mit der Elbvertiefung, dem kostenlosen Newsletter von Zeit Hamburg. Alle wichtigen Infos rund um Hamburg gibt es auf www.zeit.de/Elbvertiefung oder von montags bis samstags um 6 Uhr im E-Mail-Postfach. Oder ganz neu, der Zeit Hamburg Elbvertiefungspodcast zum Wochenende. Hört mal rein. Du bist in Pinneberg geboren. Bist du froh, dass du am Anfang deiner Karriere gar nicht so häufig hier in Hamburg abhängen konntest, damit du nicht ständig Pinneberg-Witze dir anhören musstest?
Ich muss jetzt sagen, ich bin ja nur in Pinneberg im Krankenhaus zur Welt gekommen. Ja. Also von daher war es die Fahrt von Elmshorn nach Pinneberg und von Pinneberg wieder nach Elmshorn zurück.
Ja. Ich bin in Elmshorn. Schon ein kleiner Makel dann da im Personalausweis, ja, oder? So,
aber ich bin in Elmshorn groß geworden, aufgewachsen und ich hatte eine tolle Kindheit. Und nach Hamburg sind wir nur gefahren, wenn es zum HSV ging damals.
Ja. Wie würdest du Elmshorn denn beschreiben für dich als Jugendlicher? Weil, also ich meine, ist es noch eine Kleinstadt? Ist es schon eine mittelgroße Stadt, würde ich sagen?
Weiß nicht, 50.000 Einwohner, glaube ich. Bismarck-Gymnasium, familiäre Verbundenheit, weil mein Vater ist dahin gegangen, mein Onkel ist dahin gegangen. Also viele meine Nichten, Neffen sind auf die Schule gegangen. Also das ist schon Familienbetrieb, nenne ich das mal. Ich hatte eine tolle Kindheit in Elmshorn. Ich glaube, dort aufzuwachsen, Sport machen zu können, trotzdem sehr grün, sehr ländlich auf eine gewisse Art und Weise. Damals ja ganz anders als heute ist es Einzugsgebiet Hamburg, total. Damals war es halt eine eigenständige Stadt.
Du bist mit 6 Jahren zum dortigen Tennisverein gekommen. Wann ergab sich irgendwann die Situation, dass jemand sagte, der Michael, da müssen wir mal drauf achten, vielleicht muss der nur sogar 3-mal die Woche trainieren als nur 2-mal. Nicht, weil du so schlecht warst, sondern so besonders gut.
Ja, nie. Also ich war ja als Kind, die Situation, 2 ältere Geschwister, Eltern, alle, früher war Tennis, der Tennisclub nur ein sozialer Ort, da ging man als Familie hin, so, da hat man die Wochenenden als Familie verbracht, die Oma saß auf der Terrasse und hat einen Kuchen und Kaffee getrunken, so. Die Geschwister spielten irgendwo anders, der Vater spielte mit seinen Freunden und der Kleinste musste halt mit, weil ich konnte nicht zu Hause bleiben. Und dann gab es einen Schläger, einen Ball und da war da eine Ballwand, dann hieß es, wir holen dich in 2 Stunden wieder ab, weil ich konnte nicht alleine zu Hause bleiben. Und dann war halt die Entwicklung, dann bin ich Clubmeister geworden, Kreismeister, Bezirksmeister, aber ich wollte niemals Profi werden. Das war für mich ja nie ein Thema, bis ich dann 18 war, sage ich mal, und es sich dann durch Zufall ergeben hat. Von daher, ja, da war ein Talent, aber ich habe immer mehr gerne gespielt und mir war das, ich wollte immer gewinnen, aber ich habe leider viel zu selten gewonnen, aber habe trotzdem Spaß am Spielen gehabt.
Naja, aber du hast ja viele Meisterschaften schon in der Jugend erreicht. Wie wichtig war dir denn das Abi oder wie wichtig war es deinen Eltern das Abi?
Also mir selber war es wichtig, weil meine beiden älteren Brüder Abitur gemacht haben, von da war es
klar.
Und
warst du dann am Ende besser als deine Brüder?
Nein.
Was für einen Schnitt hast du gemacht?
Ich schweige.
Ah, okay. Naja.
Er war nicht gut. Sagen wir so, ja. Ich wollte Medizin studieren. Ich glaube, ich hätte mindestens 10 Wartesemester gebraucht, bis ich dann einen Studienplatz bekomme.
Aber du hast dich ja für einen Job entschieden, wo man klassischerweise auch weiß trägt.
Das stimmt. Das Stethoskop fehlte nur so.
Ja.
Aber nein, es war, meine Brüder waren immer meine Vorbilder. Meine Brüder sind auch heute noch meine besten Freunde. Und das ist sehr besonders, sage ich mal. Das weiß ich auch sehr zu schätzen. Und von da war das meinen Eltern wichtig. So, für meinen Vater war halt damals, Sportprofi war ja kein Beruf. Mein Vater hat immer gesagt, das ist brotlose Kunst. Und damals gab es ja hauptsächlich Fußballprofis. So. Und deswegen war Abitur für mich klar. Und aus eigenem Antrieb, aber auch, weil das sicherlich meinen Eltern sehr wichtig war.
Es ist ja immer sehr viel über die Rivalität mit Boris Becker und so weiter gesprochen worden. Bist du froh, dass er so ein bisschen schon etwas früher diesen Erfolg hatte, um so ein bisschen auch ein paar Türen aufzumachen?
Habe ich nicht drüber nachgedacht, weil ich hätte es ja eh nicht ändern können. Also da bin ich sehr pragmatisch, weil er hat wesentlich früher angefangen, ja auch mit Patrick Kühn, Erik Jehlen, Karl-Uwe Steeb. Diese 4 waren ja wirklich so nach der mittleren Reife, dass sie Tennisprofi werden wollten. Und wie gesagt, ich wollte das ja nie werden. Ich
bin aber ab wann wolltest du es? Ich meine, man wird ja nicht mit 23 Wimbledon-Sieger.
Nein, aber
wenn man es einfach nicht will.
Ich bin als Jugendlicher, ich komme aus dem Landesverband aus Holstein, der damals mit einer der schlechtesten Landesverbände war, was so Nachwuchsspiele anging. Und ich habe immer deutsche Meisterschaften Weltmeisterschaften spielen dürfen, viele, viele Jahre, und habe nie eine Runde gewonnen. Weder in der Hauptrunde noch in der Trostrunde, so hieß sie damals. Mhm. Und in meinem letzten Jahr Jugend bin ich deutscher Jugendmeister geworden. Und ich weiß bis heute wirklich nicht warum, ich habe keine Ahnung. Und dann gab es halt eine Niki Pilic, unseren damaligen Davis Cup Captain, der dann gesagt hat, komm, nach der Schule war ich noch bei der Bundeswehr. Und dann hat er gesagt, komm nach München, du kannst hier trainieren, Mannschaft spielen. Er hat etwas in mir gesehen, was ich wahrscheinlich selbst in mir gar nicht gesehen habe. Und da habe ich dann gesagt, ich versuche das 2 Jahre. Wenn es klappt, super. Wenn nicht, wollte ich, wie gesagt, gerne Medizin studieren.
Okay, das mit der Medizin war doch aber relativ aussichtslos bei deinem Abi. Also wie auch immer das so war. Aber hast du tatsächlich gesagt, okay, dann probiere ich jetzt mal mit Tennis, weil ich vielleicht auch ein paar Wartesemester kriege?
Nein, du musst dich dem ja schon komplett verschreiben. Ja. Also du musst das entweder ganz oder gar nicht, da gibt es nicht so einen halben Weg. Nein, ich hatte das Glück, dass es Menschen gab, an die an mich geglaubt haben. Ich habe zur richtigen Zeit auch die richtigen Menschen und Trainer getroffen und kennengelernt. Auch andere Menschen, die mich gefördert haben und mir aber auch ein Gefühl von Selbstbewusstsein vermittelt haben, dass ich das haben darf und dass ich an mich selber glauben darf und muss. Und dann habe ich halt innerhalb von einem Jahr bin ich von Platz 520 auf Platz 120 in der Welt gekommen und habe gedacht, das ist einfach, du machst du einfach weiter, so kannst du ja machen. Dann wird es natürlich immer schwieriger, wenn du weiter hochkommen willst, aber ich habe immer sehr hart gearbeitet, auch wenn man mir nachsagt, ich habe nicht so viel trainiert wie andere. Ich habe effektiver trainiert, glaube ich, und habe trotzdem auch ein gewisses Talent gehabt. Und dann habe ich das durchgezogen.
Und du hast das relativ geräuschlos gemacht für diese Riesenerfolge, die du da eingesammelt hast. Sage ich jetzt mal, ohne dass ich jetzt sehr viel das Internet bemüht habe, weiß man relativ wenig über dich und dein Umfeld. Also ich bin ja auch in der gleichen Generation groß geworden und glaubte, die Eltern von Steffi Graf zu kennen, genauso wie die von Boris Becker. Bei dir wüsste ich das jetzt gar nicht. Ist das auch eine Glückssache gewesen, dass die Leute aus deinem engsten Umfeld sich zur richtigen Zeit einfach zurückgehalten haben?
Also mal so, meine Eltern waren keine klassischen Tenniseltern. Und ich glaube, du merkst erst, wenn du in ein gewisses Alter kommst, was deine Eltern am Ende für dich auch wirklich getan haben und welchen Aufwand sie betrieben haben, gar nicht um mich als Tennisprofi zu fördern, sondern einfach um dem Kind die Möglichkeit zu geben, den Sport, den es liebt, einfach auszuüben. Und da war nie jemand, der gesagt hat, du musst aber. Da war es eher so, wenn ich mich schlecht benommen habe, wenn das nochmal passiert, kommt der Schläger in den Schrank und dann wird nicht mehr Tennis gespielt. Also ich bin schon sehr, sag mal, streng im sehr positiven Sinne erzogen worden, mit den richtigen Werten, mit den richtigen Prinzipien, mit der Maßgabe, Respekt zu haben vor allen Menschen, die da sind. Und ich habe mich aber selber auch nie so wichtig genommen, weil ich das ja für mich gemacht habe. Und der Erfolg ist toll und ich habe tolle Erfolge feiern dürfen, aber am Ende waren es trotzdem nur Tennisturniere. Mehr kann man dazu eigentlich gar nicht sagen. Und deswegen bin ich nie in diese Situation gekommen, dass ich auch nach dem anderen gesucht hätte, wie du es beschreibst, auch Menschen zu suchen. Wenn ich heute bei den US Open sehe, wer da alles in der Royal Box sitzt oder in welchen Logen sitzt und mit wem sich die Sportler heute alle anfreunden, das wäre mir auch ehrlicherweise, glaube ich, viel zu stressig.
Wie groß war denn dein Team? Also bei den angesprochenen Steffi Graf und Boris Becker hat man immer das Gefühl, man wusste auch immer, wer der Trainer ist und wer der Lebenspartner ist und so weiter und so fort. Wie groß ist dann bei dir klassischerweise das Team gewesen, mit dem du unterwegs warst?
Du hast deinen Trainer, dann war es meine damalige Frau, dann hast du nochmal einen Manager, der ab und zu mal mitkommt, einfach um Dinge zu regeln. Und irgendwann gab es dann halt auch zum Ende meiner Karriere mal einen Physiotherapeuten. Aber ich fand das auch immer mühsam, wenn du dich mit so vielen Menschen auseinandersetzen musst. Also ich bin tendenziell gerade bei der Einzelsportart, bist du halt auch mal froh, wenn du dann deine Ruhe hast. Und ich könnte mir so wie heute sind die Teams ja 10, 12 Menschen groß. Das würde mich irre machen, wenn ich immer mich um alle kümmern müsste oder auch immer zu allen nett sein müsste oder alles funktionieren muss. Da hätte ich gar keine Lust zu.
Ja. Du hast ja gerade schon angesprochen, das ist im weitesten Sinne eine Einzelsportart. Die Mannschaftssportler, die ich so kenne, die dann irgendwann ihre Profikarriere beendet haben, haben genau das immer vermisst. Diesen Kabinengeruch, die dummen Sprüche, die Neckereien, das Gemeinschaftliche. Wie ist das denn, wenn man als Einzelsportler aufhört? Was verbindest du damit und vor allen Dingen, was vermisst du am meisten?
Naja, also wir hatten ja auch durch den Davis Cup auch dieses eine Event, wo es Mannschaft gab, auch wenn du alleine gespielt hast, aber du hattest irgendwie diesen Verbund der Mannschaft, deswegen haben wir das auch wahnsinnig gerne gespielt, weil es halt nicht nur um einen selber ging. Aber als Einzelsportler bist du halt für Sieg und Niederlage alleine verantwortlich. Da ist keiner, der dir auf die Schulter klopft und sagt, gut, außer deinem Trainer, oder dich beschimpft, außer deinem Trainer, wenn es nicht so lief. Ich glaube, wenn du das dann vermisst, dann ist es eher, also ich habe am allermeisten vermisst, als ich aufgehört habe, eigentlich die anderen Spieler, mit denen ich ja das ganze Jahr gereist bin. Mit dem wenigsten war ich befreundet. Das waren halt Kollegen, aber sie waren immer da. Sie waren immer präsent. Und wenn die dann nicht
mehr da sind. Welche Namen denkst du da, die du so vermisst hast?
Ja, das sind dann eher so die, mit denen ich befreundet war. Auch ein John McEnroe, ein Jim Courier, Richard Krajicek, Wayne Ferreira. Das ist so aus allen Ländern dieser Welt. Aber es waren auch die ganzen Spanier, gegen die du eine Woche ausgespielt hast. Und plötzlich waren sie nicht mehr da. Und dann kommst du zu einem Turnier, ein Jahr oder zwei Jahre, nachdem du aufgehört hast. Und denkst ja, du bist noch Teil davon, aber man gibt dir sehr schnell zu verstehen, dass du nicht mehr Teil davon bist, weil du bist halt nicht mehr aktiv. Und das war für mich die größte Umstellung. Nicht das Rampenlicht, was sehr vielen schwerfällt, nicht diese Zuschauermengen auf dem Center Court, wenn du in New York vor 20.000 spielst. So, das ist toll, aber mir war immer klar, dass das ein kurzer Abschnitt meines Lebens ist, der irgendwann vorbei sein wird. Und das Lernen, dass man irgendwann dieses Umfeld nicht mehr hat, das ist mir am schwersten gefallen.
Wie lange hat so eine Umgewöhnungsphase gedauert?
Ach, das ging bei mir trotz allem relativ schnell, weil ich ja schon zur aktiven Zeit meine Stiftung gegründet habe und dann schon eine Aufgabe auch hatte, weil das ist immer das größte Problem, dieses schwarze Loch, von dem man redet, dass Sportler, sagen wir, dann in so ein Loch fallen, wenn sie ihren Job nicht mehr machen. Das habe ich ja nicht in dem Maße gehabt, A, weil ich die Aufmerksamkeit nicht vermisst habe, aber B, weil ich auch die Stiftung schon als Aufgabe hatte nach der aktiven Zeit. Und ich habe dieses schwarze Loch nie gefühlt oder empfunden. Ich war ja irgendwann auch froh, dass die Reiserei vorbei war, dass dieser ganze Stress, und es ist ein stressiger Job, du bist im Jahr zwischen 40, 45 Wochen unterwegs, in Hotels, auf Tour, im Flieger, was auch immer. Das ist halt am Ende auch kein Honigschlecken.
Was für eine Bedeutung hat, also bist du ja in Elmshorn aufgewachsen, hast ja irgendwann, bist du glaube ich ein Jahr vor deinem Abitur nach Hamburg gekommen, um hier Tennis zu spielen. Was für eine Bedeutung hat Hamburg für dich gehabt, so mit Blick von Elmshorn auf Hamburg? Weil ich sag mal, du warst damals kein Profisportler, aber hast wahrscheinlich den Verlockungen mehr widerstanden, als ich es gemacht hätte, der dann sich in Diskotheken oder sonst wo rumgetrieben hat. Das ist ja bei dir, hat das ja wahrscheinlich gar nicht stattgefunden, ne?
Nein, also ich habe bis ich, glaube ich, 20 war, keinen Tropfen Alkohol getrunken.
Ja. Ist ja manchmal auch ganz gut.
Ja, das war aber auch durch den Sport bedingt, weil das klar war, du kannst nicht, wenn du Sportler und Leistungssportler bist, dann trinkt man keinen Alkohol.
Das war wahrscheinlich der Champagner beim Wimbledon-Sieg.
Da war ich ja schon über 20. So. Ja, okay. Und Hamburg war natürlich die große Stadt. Hamburg war die große, weite Welt, gefühlt. Und dieses Jahr Tennis-Bundesliga, wo ich bei Clipper Hamburg dann gespielt habe, das war für mich schon so, wow, du darfst da jetzt Tennis-Bundesliga spielen. Und dann ja auch mit Spielern, die in der Weltrangliste schon in den ersten 100 standen. Das war schon so. Aber ich habe es halt immer als Ansporn gesehen. Ich habe es nie als bedrückend empfunden, sondern gesagt, okay, das will ich auch. Das, was die können, will ich auch können. Und ich will da sein, wo die sind, aber ich will eigentlich noch besser sein. Und deswegen waren das für mich all die Schritte, die ich gemacht habe, gibt es nicht einen, wo ich sagen würde, oh, das hättest du mal lieber anders machen sollen.
Hat es denn trotzdem als Jugendlicher irgendwelche Verlockungen von Hamburg ausgegeben? Also wolltest du schon als 16-Jähriger in die Kunsthalle?
Nein, nein. Wir hatten ja auch damals in Elmshorn eine der modernsten Diskotheken Europas. Das Leitz hatte damals, so wurde es mir zugetragen, die modernste Lichtshow Europas damals.
Und wie oft hast du dir diese Lichtshow angeguckt?
Von daher waren die Verlockungen von Hamburg deswegen auch nicht so interessant, wenn ich es schon in der eigenen Stadt nicht geschafft habe.
Ja. Welche Bedeutung hat Hamburg heute für dich? Also du sagst ja selber, Elmshorn und Hamburg sind ein bisschen zusammengewachsen. Du lebst jetzt hier schon sehr lange in Hamburg. Ist es jetzt wirklich dein Zuhause oder ist es, wenn man so viele Jahre quasi wie im Karussell durch die Gegend rauscht, ist es dann eigentlich auch fast egal, wo zu Hause ist, Nein. weil man sein Zuhause hat, wo man seinen Koffer hat und seine Nein, Tennisschuhe. Oder
Zuhause ist definitiv Hamburg. So. Und natürlich die Menschen, die am wichtigsten sind, wie bei mir meine Frau, Freunde, das ist ja dann am Ende des Tages das Zuhause. Und als Tennisspieler hast du halt diesen Rückzugsort nicht, weißt du? Du sehnst dich irgendwann danach, mal einmal diesen Ort zu haben, wo du dich zu Hause fühlst. Wenn du aber so viele Wochen im Jahr unterwegs bist, dann ist es unheimlich schwer, den zu finden. Und von da genieße ich das sehr. Hamburg ist eine großartige Stadt. Ich habe mich in vielen Bereichen immer sehr engagiert und von da ist das absolut zu Hause.
Bist du jetzt quasi Stubenhocker, weil du gesagt hast, in der ersten Hälfte oder im ersten Viertel meines Lebens bin ich sehr viel gereist, oder ist Reisen für dich jetzt auch eine Genussform geworden, weil das war ja früher wahrscheinlich anders?
Ja, also ich muss die Welt nicht mehr sehen im Sinne von, ich muss mir Sehenswürdigkeiten angucken. Ich habe viele Länder, viele Menschen auf dieser Welt sehen dürfen. Das war eines der größten Geschenke durch meinen Sport, durch meinen
Beruf. Aber lernt man dann die Städte kennen? Das höre ich auch immer wieder von Profisportlern, die sagen, ja, ich habe zwar in Mailand gespielt, aber ich habe keine Ahnung, was da sonst so ist. Ja,
für mich war das Städte-Kennenlernen nicht so sehr bezogen auf Sehenswürdigkeiten, sondern für mich waren es eher die Menschen, die Mentalitäten dieser Länder, dieser Städte, die du kennenlernst. Und die lernst du natürlich kennen, wenn du abends essen gehst, wenn du auf dem Turnier selber bist. Weil du hast ja mit der Nationalität zu tun. Und das war für mich du pickst dir überall was raus. Du bist in Italien, du bist in Amerika, du bist in Australien, du bist in Südafrika, egal wo. Und jedes Land hat ja irgendwas Besonderes. Jede Mentalität der Einwohner hat was Besonderes. Und das war für mich wirklich das größte Geschenk. Zu verstehen, dass es auf dieser Welt so viele Sprachen gibt, die man niemals in seinem Leben verstehen wird. So. Und das zu verstehen und auch zuzulassen, war was sehr Besonderes.
Gibt es denn Orte, wo du sagst, das ist so ein bisschen auch zweite oder dritte Heimat geworden? Ungeachtet wahrscheinlich die Orte, wo du die größten Erfolge gefeiert hast. Wahrscheinlich kommst du immer noch ein bisschen mit Herzrasen nach London oder so. Aber gibt es so Orte, wo du sagst, ja, da fahre ich immer noch gerne hin?
Es gibt Städte, die ich einfach durch die Tenniszeit auch sehr schätzen gelernt habe. Das ist Stockholm. Ich finde, Stockholm ist eine großartige Stadt. Das ist New York. Es ist einfach so, ich möchte nicht leben, aber dort zu Besuch zu sein und dieses pulsierende, auch durch die Kunst natürlich, eine unglaublich schöne Stadt Paris, weil ich Paris mit meiner Frau zusammen sehr, sehr oft besucht habe und das so unsere Stadt geworden ist. London war nie meine Stadt, trotz des Erfolges.
Okay.
Ich kann mit London, das ist eine tolle Stadt, aber hat mich nie so getriggert, dass ich sage, ich muss jetzt unbedingt nach London fahren.
Ja, so, wir kommen mal zu unserer Rubrik Fragen der anderen Leute und horchen hier mal rein.
Lieber Michael Stich, hier ist Rolf Zukowski. Ich bin Musiker und Songwriter und ich würde gern mal wissen, für welchen Popstar Sie eigentlich in Ihrer Jugend ganz besonders geschwärmt haben.
Interessante Frage.
In der Weihnachtsbäckerei hast du wahrscheinlich auch gesungen als Kind,
nein,
ne?
Nein. Also mein Bruder, muss ich dazu sagen, mein ältester Bruder, 7 Jahre älter als ich, war extremst musikaffin und war so Rolling Stones und solche Geschichten. Das war gar nicht meins. Mein mittlerer Bruder war eher so meine Musikrichtung. Da gab es dann sowas wie Bruce Springsteen zum Beispiel, den ich als Kind toll fand. So. Aber auch so Bands wie Ultravox.
Oh,
die wurden immer im Urlaub gehört. Wenn wir im Sommerurlaub in St. Peter-Ording waren, dann gab es immer Ultravox. So.
Ja.
Bei den Frauen ehrlicherweise keine, für die ich jetzt geschwärmt hätte, wenn man die Frage darauf beziehen würde.
Dann hören wir mal in die nächste rein.
Hallo, ich bin Katrin von der Guten-Leute-Fabrik und ein riesengroßer Tennis-Fan. Meine Frage an Sie ist, welcher Sieg hat Ihnen mehr bedeutet, Wimbledon oder Olympia?
Also Wimbledon auf jeden Fall, weil es zur aktiven Zeit der sportlich wesentlich relevantere Sieg war. Aber im Laufe des Lebens habe ich verstanden, dass es nichts Größeres als Olympia gibt im Sport. Und deswegen hätte ich damals zur aktiven Zeit hätte ich die Goldmedaille eingetauscht gegen Wimbledon-Sieg. Nach der aktiven Zeit würde ich es für nichts in der Welt eintauschen, weil ich begriffen habe, wie groß olympisches Gold ist.
Verschiedene Mannschaftssportler sagen mir immer wieder, wie toll das ist, die Atmosphäre im Olympischen Dorf zu erleben. Ist es als Tennisprofi der A viel mehr Geld verdient als die meisten Sportler im Olympischen Dorf, dann wahrscheinlich auch viel prominenter ist. Also höhere Prominenz haben wahrscheinlich nur noch die US-Basketballer und mehr Geld. Ist das auch so was Besonderes? Hast du das auch irgendwie gespürt oder hast du sogar gar nicht im Olympischen Dorf gewohnt und irgendwo im Hotel?
Nein, ich habe im Olympischen Dorf gewohnt. Das war mir auch wahnsinnig wichtig. Wir haben damals mit den Fechtern in einem Haus zusammen gewohnt, die ja damals extremst erfolgreich waren. Und wie du sagst, die haben uns damals nicht besonders gut leiden können im ersten Schritt, weil wir halt die verwöhnten Tennismillionäre waren, die am Ende des Tages zu Olympia kommen und alle anderen waren die Sportarten, die mit ihrem Sport nicht wirklich viel Geld oder nicht viel Geld verdient haben. Aber die haben dann auch sehr schnell gemerkt, dass wir auch genau aus den gleichen Beweggründen da sind wie alle anderen auch, nämlich weil wir die olympische Idee leben wollen, erleben wollen und auch den Erfolg haben wollen.
Du hast ja vorhin gesagt, dass dich in Hamburg gar nicht so richtig was hierher gezogen hat. Gibt es denn trotzdem so große Ereignisse, wo man dann quasi vom Land in die Stadt fuhr? Also zum Hafengeburtstag oder zum Dom oder wie auch immer?
Also Dom war sicherlich mal so ein Highlight.
Ja.
Wir hatten natürlich einen kleinen Jahrmarkt in Elmshorn auf dem Marktplatz, so, der war nicht vergleichbar. Aber das war sehr selten, muss man sagen. Und es war bei uns auch in der Familie jetzt finanziell nicht so, dass man sagen konnte, man kann das immer alles machen. So 3 Kinder, Jungs müssen irgendwie durchgebracht werden. Von daher hielt sich das in Grenzen. Und ich war auch nie, weder vorher noch nach meiner aktiven Zeit, ein Mensch für große Menschenaufläufe. Ich heute auch nicht. Ich habe in meinem Leben, glaube ich, 5 oder 6 Konzerte, Musikkonzerte überhaupt nur gesehen.
Und da war Bruce Springsteen mit dabei?
Nee, da war Bruce Springsteen
nicht. Wer ist in dieser Top 5 drin?
Fleetwood Mac war mal dabei und Genesis, die ich auch, Phil Collins Genesis, die ich natürlich großartig fand. ZZ Top. So,
da bist du aber auch zu den ganz großen Konzerten dann gleich gegangen, ne?
Nee, ZZ Top war in der Sporthalle Hamburg, also okay. Das war schon ein bisschen kleiner, aber ich bin kein Mensch für Menschenaufläufe und dieses sich da reinstürmen und sich tümmeln und irgendwo dann da sitzen und aus der Ferne irgendwie Musiker sehen, das ist nicht meins.
Das heißt, eine Wohnung in der Schanze, so wie wir unser Büro hier in der Schanze haben, wäre auch nichts für dich. Das ist ganz bewusst gewesen, dann irgendwann in die Natur, ins Alstertal zu ziehen. Auch aus dem Grund, weil da vielleicht weniger Menschen sind?
Ja, einfach, weil du mehr Raum hast, weil du Anonymität auch hast sicherlich, aber trotz allem auch einfach mehr Platz hast. Und ich fahre gerne mein Büro in der Innenstadt, so, und das mag ich, und ich mag die Innenstadt, aber ich müsste hier nicht jeden Tag leben. Und mit Hunden in der Innenstadt ist es ja eh jetzt nicht, ne? Da draußen haben sie es noch ein Tickchen besser.
Unbedingt. Wenn ich ans Alstertal denke, denke ich immer nur an diese Shopping-Mall, die es da gibt irgendwie. Wie oft sieht man dich da?
Auch da gehe ich ab und zu mal einkaufen, aber jetzt Lebensmittel einkaufen oder sowas. Also ich gehe jetzt nicht in der Shopping Mall bummeln.
Ja.
Aber generell tue ich das nicht.
Und wann warst du das letzte Mal auf dem Tennisplatz?
Vor 3 Wochen. Das erste Mal dieses Jahr, wo ich mit einem Kumpel bei uns da draußen beim UAC, der ja auch da draußen in Poppenbüttel ist, gespielt habe. Und da haben wir einfach eine Stunde ein bisschen Tennis gespielt.
Okay. Und wie ist das heute für dich? Ich meine, wenn man das wirklich unter professionellsten Bedingungen alles gewonnen, was man irgendwie gewinnt, also nicht alles, aber schon die wichtigsten Dinge. Und jetzt spielst du da so ein bisschen hobbymäßig. Ich glaube, spielst du ja nicht wie so ein Rentner irgendwie, sondern du hast ja wahrscheinlich immer noch das Feuer und immer noch einen tollen Aufschlag.
Ich fühle mich manchmal wie ein Rentner, also von da ist das okay. Aber nein, ich kann das ja einschätzen. Ich weiß, was ich heute kann und wozu ich in der Lage bin. Man hat immer einen gewissen Ehrgeiz, den wird man nie verlieren, egal was man für einen Sport betreibt. Aber ich kann das schon sehr gut einschätzen und ich mache es rein aus der Freude an dem Sport und weil es für den Körper gut ist. Du benutzt jeden Körperteil beim Tennis, jedes Gelenk wird mal geschmiert irgendwie und dann macht das Spaß.
Wenn du auf das jetzige Tennis guckst, hat sich das oder an welchen Punkten hat es sich so verändert, dass du sagen würdest, das ist nicht mehr mein Sport?
Also es ist wesentlich athletischer geworden, wie ja die meisten Sportarten, wie Fußball ja auch, muss man sagen. Also die Athletik spielt eine viel, viel größere Rolle. Dadurch geht für mich immer so ein bisschen die Kreativität verloren. Also früher hattest du Spieler wie ein Lionel Messi oder ein Zinedine Zidane oder ein Thomas Hessler oder Pierlet Barsky, Menschen, die eine andere Begabung hatten und das Körperliche war nicht unbedingt ihr Vorzeigethema. Und das gab es im Tennis natürlich auch. Und im Tennis ist es auch so, dass die Kreativität unter der Physis aus meiner Sicht leidet. Es ist halt sehr kraftvoll geworden, aber die Kreativität bleibt halt auf der Strecke. Und das finde ich schon manchmal sehr schade, weil es halt für mich sowieso ein extremst kreativer Sport ist, sich zu überlegen, wie man seinen Gegner ausspielen kann, wie man Punkte vorbereiten kann, gewinnen kann. Und da geht es nicht nur um Kraft.
Macht es dir heute mehr Spaß, über Tennis zu sprechen, weil das erlebe ich halt auch immer wieder bei aktiven Sportlern. Die sind eigentlich total froh, wenn sie mal nicht über ihren Sport reden und lieber, keine Ahnung, über Gossip oder sonst wie. Fällt dir das heute leichter?
Ja, ich rede gerne über Tennis, aber ich bin auch jetzt mittlerweile schon fast zu weit weg. Also die Jungs, die heute spielen, die sind 35 Jahre jünger als ich. Das heißt, ich habe keine Ahnung, wie die denken, was die essen, wie die trainieren. Kein blassen Schimmer, was heute gemacht wird. Im Großen und Ganzen. Trotzdem verstehe ich den Tennissport. Aber ja, drüber reden ist okay. Ich suche das Gespräch jetzt nicht, um über Tennis zu reden. Und kommentieren macht Spaß. Ich kommentiere für Prime in Wimbledon. Aber auch das ist manchmal schwer, weil es halt nicht mehr das Tennis ist, was ich gerne sehen würde. So, trotzdem habe ich davor einen hohen Respekt und eine hohe Anerkennung. Aber ich würde mir manchmal so ein Old-Fashioned-Match auch mal wieder wünschen.
Ja, du kriegst wahrscheinlich wahnsinnig viele Einladungen zu solchen Dingen, um dann vielleicht nochmal gegen John McEnroe oder so anzutreten. Nimmst du die Einladung an?
Nee, das habe ich, als ich 50 wurde, habe ich da für mich mit abgeschlossen, weil irgendwann muss man auch mal akzeptieren, dass das vorbei ist. Ich habe ja hier viele Jahre den Roten Baum organisiert und gemanagt und vermarktet. Und da habe ich gegen John McEnroe mein letztes Match 2018 gespielt, als ich 50 wurde. Und ich habe mir das dann auch auf Video angeguckt und habe gesagt, es ist jetzt wirklich Zeit aufzuhören, weil das will ich selber nicht mehr sehen. Und ich gehe auch davon aus, dass das irgendwann kein anderer mehr sehen will.
Man sagt ja ähnlich wie beim Oscar, bei der Filmauszeichnung, Olympiasieger ist man für immer. So, also da gibt's dann keinen Nachfolger oder wie auch immer. Wie groß ist diese Rolle noch in deinem Leben? Wie oft wirst du angesprochen auf die Erfolge, also Olympia oder aber auch Wimbledon?
Naja, das ist natürlich ein Teil meines Lebens und wird es immer sein, aber ich habe mich ja selber irgendwann auch ganz bewusst mehr und mehr davon distanziert, weil ich halt selber auch nicht in der Vergangenheit leben möchte. Das ist ein toller Teil meines Lebens, den ich für nichts missen möchte, der mir unglaublich viel ermöglicht hat, mir einen tollen Start ins Leben ermöglicht hat. Aber wenn ich heute jemand wäre, der sagt, Mensch, ich habe ja vor 35 Jahren mal Wimbledon gewonnen und mich selber nur darüber identifizieren würde, dann hätte ich mit mir selber ein Problem. So, und deswegen habe ich diesen Abstand zum Tennis auch irgendwann bewusst gewählt, weil es auch Raum geben muss für die, die danach kommen, die sich damit auseinandersetzen, darüber reden. Und durch die Kunst und durch meine Stiftung habe ich halt Themen gefunden, die mich genauso glücklich machen und mich befriedigen.
Du hast ja wahnsinnig schnell das Glück, was du selber empfunden hast, nicht nur das Geld, sondern einfach natürlich auch die Anerkennung zurückgegeben, indem du diese Stiftung gegründet hast. Gab es da so einen Schlüsselmoment, wo du, oder war das einfach auch Erziehung, dass dein Vater dir gesagt hat, Junge, denk bitte auch an die Schwächeren in der Gesellschaft, wie auch immer?
Nee, meine Familie waren alle zu der Zeit nicht, also die waren soziale Menschen, aber jetzt nicht auf Charity eingestellt in irgendeiner Art und Weise. Und
es gab, ja, das gab es ja damals auch gar nicht so sehr. Da hat man, da gab es 3-4 Organisationen, aber dass jemand selber.
Ja, das gab, das gab es schon, gründet. Muss man sagen. Gerade Hamburg ist ja als Stiftungshochburg, da gibt es schon viel. Aber es war, ich habe ein großes Turnier in München gewonnen, den Compaq Grand Slam. Cup und da gab es ein Preisgeld von 2 Millionen Dollar damals für den Sieger. Und die letzte Frage bei der Pressekonferenz Journalisten war halt, Mensch, jetzt hast du so viel Geld gewonnen, was machst du denn jetzt im Bereich Charity? Und da habe ich natürlich gesagt, ich war 24, habe gesagt, das Geld kommt erstmal in meine Tasche, da muss es erstmal bleiben. So. Und habe das aber, das war so eine Initialfrage eigentlich, dass ich mir dann überlegt habe, eigentlich hat er recht. Eigentlich bist du auch in der Verpflichtung, etwas zurückzugeben von dem Glück, was du haben darfst, von dem Erfolg, den du hast. Und daraus entstand dann diese Idee, eine eigene Stiftung zu gründen und halt auch anderen im Leben zu helfen, die es halt auch nicht so gut haben.
Was macht diese Stiftung in 2-3 Sätzen?
Die Stiftung setzt sich für in Not geratene, notleidende Kinder ein, jugendliche Kinder, aber mit dem Hauptziel, jetzt seit 30 Jahren HIV-infizierten und betroffenen Kindern zu helfen. So, und das heißt halt, den Kindern ein Lachen zu schenken. Und das machen wir jetzt seit 31 Jahren und das mit sehr viel Nachhaltigkeit, glaube ich, und haben sehr tolle Partnerschaften und haben viele tolle Erlebnisse, die dir auch wiederum genau das Gefühl geben, dass es der richtige Weg war, das zu tun. Auch wenn eine Stiftung nicht jeden Tag Honigschlecken ist und nur Freude ist, das muss man auch ganz klar sagen. Mhm. Aber das, die Rückmeldung der Kinder und der Familien, denen man hilft, es ist jeden einzelnen Tag wert.
Also es ist ja nicht nur so, dass da dein Vermögen irgendwie reinfließt und dann von den Zinsen irgendwie Geld rausgegeben wird, sondern du machst fantastische Veranstaltungen, unter anderem das große Drachenbootrennen. Jedes Jahr machst du mit prominenten Freunden, sammelst du ordentlich Geld ein. Ist das etwas, also na klar gibt das ja Befriedigung, aber das ist auch irgendwie intrinsisch ja in dir drin, diese Sachen dann auch so auf so eine Strecke zu machen, oder?
Naja, es ist ja, dieser Drachenboot Cup ist entstanden, weil es damals das UKE hier in Hamburg in der Immundefektambulanz, die hatten einen Partner verloren und brauchten Geld, um diese Ambulanz zu finanzieren. Und der damalige Leiter kam zu mir und sagte, Michael, wir brauchen irgendwie damals ja noch D-Mark, 100.000 D-Mark und könnt ihr mit der Stiftung helfen? Und dann habe ich immer die Drachenboote auf der Außenalster gehört und gesehen und gesagt, da gibt's noch kein Event, also macht doch mal so einen Drachenboot Cup. Und daraus ist die Idee entstanden, mit dieser Veranstaltung Spenden einzusammeln, um dann wiederum dem UKE zu helfen. Und das sind, ja, es helfen auch prominente Freunde, wofür ich sehr dankbar bin. Am größten Teil sind es ja Partnerfirmen, Unternehmen, die sich engagieren, die dort mit ihren Kunden, mit ihren Mitarbeitern kommen und das wirklich auch für sich nutzen als Teambuilding, als Dankeschön für Menschen. Und ich hätte niemals gedacht, dass wir nach 21 Jahren immer noch da sind. Sondern ich denke, das läuft 5 Jahre und dann läuft sich's tot. Aber die Idee ist anscheinend so schön, dass die Menschen uns seit 20 Jahren die Stange halten und einfach dabei bleiben und wir damit wiederum Spenden einsammeln können, die wir den Kindern zugutekommen lassen.
Die Stadt Hamburg, die Sportstadt Hamburg ist wieder ordentlich im Aufwind. Vor einigen Wochen ist der HSV auch endlich in die Bundesliga aufgestiegen. Es schwebt immer noch so ein bisschen das Thema Olympiabewerbung irgendwie so rum. Was fehlt denn der Stadt Hamburg, dass sie wirklich eine Sportstadt ist? Weil mir kommt seit Jahren immer so vor, als wäre es einfach nur eine Behauptung.
das kann ich am Ende nicht sagen, weil ich die Zahlen alle nicht kenne, aber Hamburg ist, glaube ich, eine Sportstadt. Da geht es ja nicht um den Leistungssport, sondern geht es ja auch im großen Maß um den Breitensport und Bewegung jedes einzelnen Menschen zu motivieren, sich zu bewegen, sich durch Sport gesund zu erhalten. Natürlich ist der Profisport ein relevanter Faktor, weil er das Aushängeschild auch einer Stadt logischerweise ist. Jetzt haben wir wieder zwei Bundesligisten, so was immer dabei rauskommt.
Im Fußball zumindest.
So, ja, auch die Frauen des HSV sind ja aufgestiegen.
Auch das,
also
genau.
Wir haben das Tennisturnier, wir haben den Marathon, wir haben den Triathlon, wir haben das Spring- und Dressurderby, wir haben ja schon viele große Veranstaltungen. Und man darf nicht unterschätzen, Hamburg ist als Stadtstaat natürlich zwar da, aber auch klein, gemessen an anderen Bundesländern, die vielleicht auch andere Möglichkeiten haben. Und da muss man den Veranstaltern ein Riesenkompliment machen, dass sie das hier auch durchziehen und die Hanseaten das auch annehmen.
Wie erstrebenswert findest du denn eine Olympia-Bewerbung? Also ich glaube, als Sportler wirst du immer sagen, jawohl, finde ich super. Aber wie realistisch ist das dann?
Naja, ich war bei den ersten beiden Olympia-Bewerbungen aktiv mit eingebunden, habe das sehr unterstützt. Und bei der letzten fand ich es halt sehr schade, dass es ein Bürgerreferendum gab. Oder besser gesagt, dass nicht die Menschen, die dafür waren, wirklich auch hingegangen sind und es dann möglich gemacht haben. Ich glaube, für die Stadt wäre es eine unfassbare Chance, diese Stadt in vielen Bereichen weiterzuentwickeln und auf eine nächste Stufe zu heben. Das ist so. Es würde für einen gewissen Zeitraum natürlich Einschränkungen für die Menschen dieser Stadt bedeuten. Aber ich erlebe das gerade bei mir draußen im Norden. Da sind gerade Baustellen ohne Ende. Die schränken mich auch ein für die nächsten 5 Jahre. Finde ich auch nicht toll. Aber muss ich mit leben, weil es danach ja besser werden soll. Und irgendjemand hat diese Einschränkungen immer. Deswegen glaube ich schon, dass gerade Alexander Otto ist ja ein großer, großer Unterstützer seit vielen, vielen Jahren für den Hamburger Sport, gerade auch für Olympia-Bewerbungen, hat diese Vision auch einfach. Ich würde mir wünschen, dass man es schafft, dass man aber auch sich bewusst ist von Seiten der Bürger, dass es natürlich eine Einschränkung gibt, aber dass am Ende dieser Spiele eigentlich nur Sonnenschein ist. Und das zu vermitteln ist natürlich nicht immer ganz einfach, gerade in den heutigen Zeiten nicht.
Wie gut kannst du dir denn andere sportliche Wettkämpfe angucken? Also wenn ich zum Beispiel zum FC St. Pauli gehe, dann habe ich immer so ein paar ältere Herren hinter mir, die immer so tun, als wenn sie das früher alles besser gemacht hätten. Ertappst du dich da auch manchmal bei, wenn du zum Tennis gehst oder ich weiß nicht, beim UAC gucken wir ja vielleicht auch mal Hockey oder wenn du zum HSV gehst, dass du, also ich gehe zum Sport, um zu entspannen, also zum Sport gucken, zum Entspannen. Kannst du wirklich richtig entspannen?
Ja, total. Also, dass wir alle Bundestrainer sind, ist ja klar, aber das sind wir auch vom Fernseher, also von da ist das egal. Aber ich gehe selten zu Sportveranstaltungen, da bin ich auch sehr eigen, weil ich spiele selber Golf und gucke auch gern Golf und das ist natürlich im Fernsehen viel schöner zu sehen, weil du natürlich viel mehr siehst und mit den Kameras, die es heute alles gibt, viel dichter dabei bist. Und ich bin auch da wieder, ich bin HSV-Fan ohne Einschränkung, aber ins Stadion zu gehen und dann dahin zu fahren und mit den Fans zu sein, ist das eine tolle Atmosphäre. Und ich glaube auch beim letzten Heimspiel, als sie dann den Aufstieg gewonnen haben, muss das unfassbar gewesen sein. Von daher bin ich Fan, aber ich bin sicherlich nicht der Fan, wie sich die wahren Fans bezeichnen würden. So. Von daher bin ich dann eher der Fernsehsportgucker als der Live-Sportgucker.
Okay. Gibt's denn, wenn man jetzt mal Wimbledon-Sieger geworden ist, gibt's da so eine Art Club, wo man sich einmal im Jahr treffen kann? Gibt's immer Karten für jedes Wimbledon-Spiel? Gibt's irgendwie auch noch Verbindungen zu den alten Heroen in irgendeiner Form? Suchst du das überhaupt?
Ja, also du bist, wenn du Wimbledon gewinnst, bist du automatisch Mitglied im All England Lawn and Tennis Cricket Club.
Also ein Tee und ein paar Scones kriegst du immer umsonst.
Du kriegst immer Karten für jedes Jahr als ehemaliger Sieger und du darfst dich im Members-Bereich aufhalten. Und man muss dazu sagen, es ist ja ein riesiger Club, aber ich glaube, dieser Club hat nur knapp 400 Mitglieder. So. Mhm. Also ein sehr kleiner Kreis. Das hat was mit der Historie dieses Clubs zu tun. Und das ist schon sehr besonders. Und wenn du dann dort bist und du darfst dann auch mal in der Royal Box schauen und dann sitzt neben dir Rod Laver oder Roy Emerson oder Stan Smith, dann, und wir sind ja alle eine große Familie, egal welche Generation, wir haben alle die gleiche Leidenschaft und wir haben alle das gleiche Know-how über diesen Sport. Und das ist im Wimbledon schon sehr schön, weil er halt einfach dieses Turnier Generationen zusammenbringt. Der einzige Wermutstropfen ist, dass die alte Generation ihre Traditionen viel mehr pflegt und unsere Generationen ja Traditionen leider Gottes viel zu wenig pflegen. Und das finde ich manchmal sehr schade.
Wir kommen zu unserer Rubrik Wissenswertes. Und jetzt kommst du. Das heißt, ich werde ein paar Fakten über Hamburg vorlesen. Der Hamburger Tennis- und Hockeyclub Clipper ist aus dem 1888 gegründeten Eisbahnverein auf der Uhlenhorst hervorgegangen. Erster Präsident des Vereins war der Kaufmann und Reeder Karl Leis. Welche Sportart hast du mal ausprobiert, die dir gar nicht liegt?
Boah, die mir gar nicht liegt, kann ich mich nicht erinnern. Könnte ich nicht sagen.
Dart zum Beispiel?
Jo, keine Ahnung. Dart, ob es mir liegt, aber das macht Spaß. Ob ich es kann, keine Ahnung. So.
Aber du hast nie gesagt, nö, geht nicht.
Nee. Ich würde aber auch nie eine Sportart ausüben, von der ich wüsste, ich kann sie nicht, weil sie mich dann, glaube ich, gar nicht interessieren würde.
Ja, Basketball? Doch, hast du die Größe für. Ne?
Ja, aber da bin ich auch nicht gut.
Hamburg ist eine der populärsten Reisestädte in Deutschland. Im Jahr 2024 zählte die Beherbergungsbranche über 16 Millionen Übernachtungen in der Hansestadt. Was bist du für ein Urlaubstyp? Pauschalreise oder Backpacking?
Eher Pauschalreise.
Backpacking. Aber wahrscheinlich auch nicht, ne? Buchst du deine Reisen alle jetzt über Internet oder gehst du ins Reisebüro da irgendwo?
Wenn schon im Internet, aber wir sind halt viel auf Sylt. Ja. So, das ist so unsere Urlaubsinsel in Anführungsstrichen. Und von da bin ich jetzt auch nicht so der Urlauber, der jetzt jedes Jahr irgendwie 6 Wochen in Urlaub fahren muss. Sowas. Ich würde es gern machen manchmal, so auch mal was anderes zu sehen. Aber, ja, aber wenn, dann eher selbst gebucht und gut ausgewählt.
Ja. Auf über 8000 Quadratmetern beherbergt das Tropenaquarium Hagenbeck mehr als 350 exotische und zum Teil gefährdete Tierarten aus aller Welt. Zu den Highlights gehört das große Hai-Atoll, in dem Haie und Rochen zu sehen sind. Was war dein bislang größtes Abenteuer?
Mein bislang größtes Abenteuer war, dass ich mit einem Freund mal nach meiner aktiven Zeit nach Nepal geflogen bin, weil ich immer nach Nepal wollte und in Kathmandu gelandet bin und dachte, okay, jetzt bist du wirklich an einem anderen Teil der Welt angekommen und wir dann im Busch sozusagen in einem so einem kleinen Camp gewohnt haben und ich dort ein Nashorn gesehen habe und ich gar nicht wusste, dass es dort Nashörner gibt.
Mhm. Und das ist aber nicht auf dich zugehört?
Nein, ich saß auf dem Elefanten oben drauf. Okay.
Wo wir gerade über Beherbergungsmodalitäten gesprochen haben. Du hast wahrscheinlich ja wirklich alle Übernachtungsformen irgendwie erlebt in deinem Leben. Wahrscheinlich als junger Tennisspieler auch noch Stockbetten und so weiter. Wie ist das, wenn du jetzt reist? Was ist dir wichtig an einem Hotel? Oder was war dir auch damals wichtig?
Also Hygiene ist schon sehr wichtig. Also dass du einfach weißt, dass du in ein sauberes Umfeld kommst. Mir ist 5, 4 oder 3 Sterne nicht so wichtig, weil am Ende des Tages hängt ein Aufenthalt im Hotel sehr viel von den Menschen ab, die dort arbeiten, die dort tätig sind. So. Und das kann in einem tollen Stadthotel in Paris dann 5 Sterne sein, es kann aber auch woanders 3 Sterne sein. Und ich bin da offen, solange es irgendwie eine schöne Ausstrahlung hat und die Menschen dich am Ende des Tages wirklich auch triggern.
Mhm. Wir haben ja gerade schon über den HSV gesprochen und haben auch gesagt, du gehst selten ins Stadion. Guckst du dann jedes Spiel im Fernseher? Das heißt, hat das irgendeine Relevanz für deine Wochenendplanung? Organisierst du dir Freunde nach Hause oder gehst du irgendwo in eine Kneipe? Wie sieht das aus? Wie guckst du den HSV?
Nein.
Also nur kurz Ergebnis gecheckt und
nein, ich gucke auch schon mal Spiele, logischerweise, wenn man da auch am Wochenende da ist. Aber ich finde, man kann im Moment sowieso viel zu viel Fußball konsumieren und kannst am Montags anfangen und hörst sonntags auf irgendwie. Mhm. Und ja, ich bin Fußballfan, ohne Frage, aber irgendwann wird's dann auch zu viel und irgendwann wird's auch so ein bisschen beliebig, wenn du dir dann noch Euroleague und Conference League und was auch immer alles angucken kannst. Ausgewählt, ja, auch sehr gerne, aber dann auch meistens alleine.
Als Hanseat versucht man ja immer, als sparsam und bodenständig rüberzukommen. Aber gibt's irgendetwas, wo du, ich sag mal, verschwenderisch viel Geld für ausgibst in Relation?
Also ich bin jetzt nicht sparsam, ich genieße mein Leben und lebe mein Leben. So. Und von daher ist das etwas, wo ich bin auch so erzogen, dass man auf sein Geld Acht gibt, so, weil Haben kommt von Halten, so ist der Spruch ja, den man mal gelernt hat. Und von daher bin ich da, glaube ich, sehr eher konservativ.
Deine Eltern sind ja früher in einem Tennisclub gewesen und so Clubleben ist ja schon eine sehr gesellige Sache. Du hast jetzt vorhin gesagt, also Fußball guckst du nicht und auch schon nicht mit Leuten. Bist du ein geselliger Mensch trotzdem und gehst gerne auch mal raus oder lädst du dir die alle nach Hause ein?
Nee, ich bin schon ein geselliger Mensch und ich bin auch mit meinen beruflichen Aktivitäten auch lerne ich auch sehr gerne neue Menschen kennen, weil die ja den eigenen Horizont erweitern und auch für die Entwicklung sehr wichtig sind, logischerweise. Und durch die Kunst jetzt natürlich auch. Da lernst du natürlich andere Künstler kennen und bei Ausstellungen lernst du viele Menschen kennen. Das mag ich schon sehr, sehr gerne. Aber es gibt immer so ein Limit. Ich sage mal so, ich habe ein gewisses Maß an Worten, die ich aufnehmen kann. Und wenn der Eimer voll ist irgendwann, dann bin ich auch raus. Genau, ja. Dann, und das war aber schon immer so bei mir. Also ich bin ja. Irgendwann bin ich dann, habe ich dann genug Informationen und dann habe ich auch keine Worte mehr, die ich geben kann. Und dann verabschiede ich mich.
Welchen Fehler kann man denn machen, wenn man dich kennenlernt? Sofort um ein Selfie bitten oder sofort über Wimbledon reden? Oder, also ich sag mal so, das ist ja immer so. Du weißt ja eigentlich in den ersten 5 Minuten gar nicht, warum will der mich jetzt kennenlernen? Weil ich vielleicht ein lustiger Typ bin oder was auch immer. Oder doch nur der Prominenz wegen.
Also generell kann man gar keinen Fehler machen, weil es ist immer die Art der Ansprache. So, wenn jemand respektvoll und freundlich und höflich ist, dann habe ich mit allem gar kein Problem. Es gibt so Situationen, wenn jemand sagt, man kann sich noch erinnern, so wie du es vorhin gemacht hast. Und dann, du, vor 20 Jahren haben wir uns da und da mal getroffen. Also, ja klar, ich erinnere mich, als wenn es gestern gewesen wäre, so ungefähr. Und da gibt es natürlich so, meint ihr, es gibt dann immer Situationen, die passieren immer seltener, wenn dann jemand dich sieht und sagt, ey, guck mal, da ist Boris Becker, wo ich dann sage, den Witz habe ich noch nie gehört. Also, aber ich bin da eigentlich entspannt. Aber ich grenze mich auch ab. Also ich weiß auch, ich bin kein Selfie-Freund, so überhaupt nicht, weil ich habe noch nie ein Foto gesehen vom Selfie, wo jemand gut drauf aussieht, deswegen verstehe ich das Konzept auch nicht. Und da sage ich dann auch nein. Oder wenn ich wirklich privat unterwegs bin, auch mit meiner Frau in der Stadt, und dann kommt jemand und sagt, kann ich ein Foto machen, sage ich nein, weil ich bin jetzt privat. Mhm. Und dann muss man sich auch abgrenzen, das kann man höflich tun, aber das muss dann auch jeder akzeptieren.
Du willst mit deiner Kunst im MoMA landen, das haben wir ja vorhin so definiert. Möchtest du damit auch Geld verdienen? Also verkaufst du die Kunst oder stellst du sie nur aus?
Nein, ich verkaufe die Kunst auch, klar.
Und wie funktioniert das für dich? Du hast einen Galeristen oder?
Ja, ich habe auch einen Galeristen, aber du stellst halt in Galerien aus oder du versuchst auch neue Galeristen zu finden, die dich dann ausstellen, logischerweise, und dann sind es Verkaufsstellen. Ich habe jetzt hier in Hamburg vorletztes Jahr mit einem Künstlerkollegen aus Berlin so eine Pop-Art-Galerie selber gemacht, wo wir dann über 2 Wochen ausgestellt haben. Also man muss auch in der Kunst neue Wege gehen, weil auch der Markt erfindet sich neu und verändert sich in einem sehr schnellen Maße und auch durch die Digitalisierung natürlich, wie Menschen auf Kunst heutzutage zugreifen können. Früher war es nur die Galerie oder das Museum, heute ist es das Internet auch in einem großen Maß. Von daher muss man da auch mal immer überlegen, was kann man mal anders machen.
Du hast mal Werbung für Punica gemacht, wahrscheinlich auch für viele andere Firmen. Man hat die ja dann auch immer so auf dem Poloshirt irgendwie gehabt.
Ich muss dich korrigieren.
Ja, erzähl.
Ich habe Werbung für Konica gemacht.
Für Konica.
Und es gab einen Spot mit Olli Dietrich in RTL Samstagnacht, wo ich dann von ihm dargestellt wurde mit Stirnband und was auch immer. Und dann kippte mir jemand ein Glas, oder ihm quasi, ja, ein Glas Punica. Es hieß es, guck mal, Punica.
Das ist ein großer Unterschied.
Denn ein Konica sehr großer Unterschied.
Glaube ich, eine Kamera.
Und Kopierwerbung. Und sowas, genau.
Würdest du dieser Verlockung heute noch widerstehen? Und was wären das für Firmen, für die du Werbung machen würdest?
Darf man hier Werbung machen?
Klar.
Also ich wollte immer als Aktiver, als Sportler, ich wollte immer für Coca-Cola, Nutella Werbung machen.
Ehrlich?
Ja.
Warum?
Weil ich beides sehr, sehr gerne konsumiere.
Es gibt doch diesen Nutella-Fluch, den es mal gegeben hat in einer Fußballnationalmannschaft, wo, glaube ich, immer die dann dafür ausgesucht wurden, dann irgendwann beim nächsten Turnier nicht mehr mit dabei waren oder so.
Keiner. Ist ja auch nie dazu gekommen.
Und die sind nie auf dich zugekommen. Ich meine, Andre Agassi hat, glaube ich, einen riesen Pepsi-Vertrag damals irgendwie abgeschlossen.
Aber Andre Agassi war auch, was die Werbung angeht, ein bisschen interessanter als ich.
Wenn du nach Hause kommst, heute oder wann auch immer, was ist das Erste, was du tust?
Die Tür aufschließen und meine Hunde begrüßen, weil die schon stehen und warten.
Du hast jetzt die Hunde schon 2-mal erwähnt, deswegen müssen wir jetzt mal drüber sprechen. Hat deine Familie vorher auch Tiere gehabt oder ist das etwas, was dann zu dir gekommen ist sozusagen?
Nein, mein Vater hatte, als er mich noch nicht hatte, als Kind selber auch einen Hund, so, oder die Familie hatte Hunde. Wir als Familie hatten nie Hunde und das ist dann danach entstanden.
Wenn ich nach Hause komme, mache ich als Erstes immer Musik an. Welche Rolle spielt für dich Musik?
Eine große. Also wenn ich im Auto sitze oder wenn ich auch alleine bin, höre ich sehr, sehr gerne Musik, auch komplett querbeet. Das geht von Klassik bis Heavy Metal, da ist alles dabei. Jazz ist nicht meins und Hip-Hop und so diese Funk-Richtung, das ist auch nicht so meins. Aber ansonsten finde ich Musik wichtig, weil sie halt auch für mich, wie ich vorhin sagte, wenn ich an die alten Künstler denke, mit denen ich groß geworden bin, tragen sie einen natürlich auch zurück in die Zeit, in der man sie gehört hat. Wenn du jetzt heute junge Musik hörst, dann ist es die heutige Zeit. Also ich verbinde mit Musik auch viel emotionale Momente.
Wie hältst du dich auf dem Laufenden? Ist 20 Uhr Tagesschau ein fester Termin für dich oder ist das eher fließend und du guckst dann auf, keine Ahnung, bei zeit.de, was so los ist?
Also ich weiß nicht, ob man es hier überhaupt sagen darf, aber ich lese seit Corona keine Tageszeitung mehr, weil ich die Medienberichterstattung damals so frustrierend und anstrengend fand, dass ich den Tag nicht mit einfach nur schlechten Nachrichten beginnen wollte.
Und die haben dich nicht wieder zurückgekriegt?
Die haben mich nicht zurückgekriegt. Ich habe früher auch, wenn man morgens im Fernsehen, sagen wir so NTV oder irgendwie sowas geschaut, auch da stehst du ja auf und denkst, alter Tag, Entschuldigung, kann nur scheiße werden. Ich hole mir das natürlich aus dem Internet. Ich gucke auch mal die Tagesschau oder Heute-Journal oder was auch immer. Aber ich finde auch, dass gerade die Öffentlich-Rechtlichen so ein bisschen verlernt haben, eigentlich neutrale Berichterstattung zu machen und auch mehr Meinungsbildung betreiben, was ja eigentlich nicht wirklich ihr Auftrag ist. Und deswegen finde ich auch gerade in der heutigen Zeit, jetzt auch gerade jetzt wieder, diese ganze Mediengeschichte, die ganzen Zeitschriften und Zeitungen, was alles geschrieben wird, das ist schon sehr meinungsmachend und das mag ich nicht.
Trotz der wenigen Informationen gehe ich davon aus, dass du so ein bisschen Einblick auch in die Hamburger Stadtpolitik hast. Gibt es so Herausforderungen, wo du jetzt mal außerhalb des Sportsenats, wo du sagst, hol dich jetzt mal die Olympischen Spiele hier heran, wo du sagst, das müsste besser werden? Baustellen waren vorhin schon ein Thema, aber die sind ja immer ein Thema irgendwie. Aber gibt es noch irgendwas, wo du sagst, oh, da könnte Hamburg noch besser werden?
Ich glaube, Hamburg ist da eigentlich schon ganz gut, dass uns natürlich die Fahrradstraßen nerven, aber nicht, weil es die Fahrradstraße ist, sondern weil es die Fahrradfahrer sind, die Fahrradstraßen benutzen und dieses Miteinander nicht ist. Baustellen, ja, aber Dinge müssen saniert werden, Dinge müssen repariert werden. Das hätte man vielleicht schneller und früher anfangen sollen, aber ich finde, Hamburg hat sich schon in den letzten Jahren sehr gemacht, wenn man überlegt, was die Elfi für eine Diskussion losgetreten hat seinerzeit, als sie gebaut wurde und als dann die Kosten explodierten, was die Elfi heute für ein Aushängeschild für diese Stadt ist und dass wir sie eigentlich gar nicht mehr uns wegdenken könnten, weil sie ist irgendwie da. Dass jetzt der Herr Kühne, sagen wir, die neue Oper finanziert und baut, wo auch hier wieder Menschen rüber meckern, warum muss der das privat machen? Und ich sage, nehmt es doch als Geschenk einfach an, um unsere Stadt schöner, besser, attraktiver zu machen und nicht für Touristen, sondern im ersten Schritt ja erstmal für uns selber, dass wir auch diese Orte haben, wo wir gerne einfach hingehen. So wie hier das Miniatur Wunderland, was die Jungs aufgebaut haben über die letzten 20 Jahre, ist unfassbar. So.
Ja.
Und das macht Hamburg aus, dass es auch diese privaten Menschen gibt, die sich eines Projektes annehmen und nicht immer nur aus der öffentlichen Hand geschrien wird.
Erfolge im Sport sind vor allen Dingen durch eine unfassbare Disziplin begründet. Gibt es denn trotzdem Bereiche, wo du sagst, ach, da lasse ich mal fünfe gerade sein?
Ich lasse fünfe extremst gerne gerade sein, so, weil ich jemand bin, der, ja, wenn ich mir ein Ziel vornehme, versuche ich das zu erreichen, dann arbeite ich auch sehr stringent darauf hin. Aber ich glaube tendenziell immer an das Gute. Für mich ist das Glas immer halb voll und versuche auch immer das Positive zu sehen. Und das kann man, glaube ich, nur, wenn man auch mal fünfe gerade sein lässt. Und ich sag mal, diesen absoluten Ehrgeiz und diese Perfektionalität, die ich mal hatte, die habe ich in dem Maße nicht mehr.
Wir sind jetzt schon am Ende unseres Gesprächs und es gibt noch zwei Fragen, die ich jedem stelle. Die erste ist, wo siehst du dich in 5 Jahren?
Vielleicht wieder hier auf diesem Stuhl.
Ja, das hat sich Tim Mälzer auch schon gewünscht und bei dem sind die 5 Jahre schon rum und wir arbeiten hart daran, dass er wiederkommt. Wo siehst du Hamburg in 5 Jahren?
Als eine Stadt, die weiterhin weltoffen bleibt und die einfach die Menschen auch wieder mehr in das einbezieht, was in dieser Stadt passiert. Und eine Politik, die wieder mehr näher an den Menschen dran ist. Die machen einen guten Job, aber ich finde, da ist in der Kommunikation vieles verbesserungswürdig.
Lieber Michael Stich, früher hast du in 3 Sätzen gewonnen, heute hast du mit vielen Sätzen gewonnen, also mich zumindest und viele Hörerinnen und Hörer. Ich sage Danke und Ahoi.
Vielen Dank.
Das war Gute Leute.
Das Hamburg-Gespräch mit Lars Meyer.
Von der Gute-Leute-Fabrik, der Szene Hamburg und dem Zeitverlag.
Folgt dem Hamburg-Gespräch als Podcast auf allen bekannten Streaming-Plattformen.
Jeden zweiten Montag neu.